Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich möchte am Anfang gerade beten und wir bleiben sitzen dazu. Ja, Herr Jesus, ich bin einfach heute da, weil ich mein ganzes Leben wirklich von Herzen auf dich ausrichten will. Und ich bitte dich, dass du uns vorangehst, alle, die diesen Herzenswunsch haben, mit dir voranzugehen, mit dir vorwärts zu gehen, dass du uns heute Morgen begegnen, dass du uns begegnest mit deinem Geist, dass du zu uns redest, zu uns als ganze Gemeinde, aber auch zu jedem Einzelnen. Danke vielmals bist du ein Gott, der so gut mit uns meint und eine Begegnung mit uns auch sucht. Danke. Amen. Als erstes habe ich gerade noch ein grosses Privileg. Ich habe nämlich das Privileg, Danke zu sagen. Danke vielmals allen, die gestern hier geholfen haben beim grossen Frühlingsputz. Es ist ja wunderbar, auch immer wieder zu sehen, wie wir auch bei so alltäglichen Sachen einfach füreinander da sind, einander helfen, einander unterstützen, zusammenstehen. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir eben das bei so alltäglichen Sachen dürfen erleben. Weil ich glaube, es kann auch eine Zeit kommen, wo wir vor echten grossen Herausforderungen stehen, jeder Einzelne, aber auch als Gemeinde. Und dann kommt es auch darauf an, dass wir zusammenstehen und zusammenheben, füreinander einstehen. Wir hatten gestern die Generalversammlung von der SPMK und dort auch ganz viel gehört, was auf der Welt alles passiert. Wir haben auch viel davon gehört, wie Christen in Situationen sind, die eben ganz herausfordernd sind und sie dann gefordert sind, füreinander einzustehen, zum Teil auch füreinander zu leiden. Immer mit dem Blick auf Jesus und immer mit dem Blick darauf, dass seine Mission auf dieser Welt kann vorwärts gehen kann. Seine Mission, das ist ja sein persönliches Projekt, oder? Gottes Rettungsprojekt, Gottes Rettungsexpedition in die Welt hinein. Das ist seine Mission. Und da sind wir daran beteiligt. Und wenn wir hier beteiligt sind, da drinnen, dann ist es ganz wichtig, dass wir zusammenstehen und zusammenheben. Gott möchte, dass wir uns leidenschaftlich engagieren für seine Rettungsexpedition. Und die fährt auch bei uns vor den Haustüren an. Und wir haben jetzt einen Zirkusdirektor bei uns, der etwas von dem kann erzählen kann, von einer Rettungsexpedition hier bei uns im Sommer.
Guten Morgen miteinander. Ich komme mit einem kleinen Anliegen zu euch. Und zwar möchte ich von euch wissen, wer ist mutig? Okay, wer ist nur ein bisschen mutig? Nur so. Und noch ein weniger mutig? Gut, das ist alles gleich. Ich brauche nämlich überhaupt keinen Mut, um ein Plakat mitzunehmen und ein Plakat aufhängen. Das ist so eine kleine Sache, schnell bei euch im Volk, im Spar oder in einer Bäckerei fragen, ob ihr ein Plakat aufhängen dürft. Gestern waren ein paar schon bei uns. Das ist, glaube ich, relativ gut gegangen. Ich bitte euch, nehmt doch eins mit, und es bei euch im Dorf verteilen. Es sieht relativ gut aus, finde ich. Das bin übrigens nicht ich da drauf. Das sieht man ja. Und draussen liegen die Plakate auf, ich bin froh, wenn ihr sie mitnehmen. Draussen liegen auch noch Anmeldungen. Tönt doch, wenn ihr Kinder kennt, sie einladen, motivieren für die Kinderwoche. Entweder Samstag bis Freitag mit übernachten, das ist ab 9 Uhr. Oder ab der 1. Klasse ist einfach immer der Tag durch. 1. Klasse, das ist glaube ich so 6, 7 Uhr. Irgendetwas dazwischen. Genau, die können den Tag durchkommen, wird mit zum Mittagessen. Tun wir zusammen einen Zirkus einstudieren und nachher den auch vorführen am Freitag oben, hier im Zirkuszelt staufen. Danke.
Ja, Ja, gerade das Rettungsexpedition, die Mission vorwärts bringen. Es ist ja nicht nur das Evangelium erklären, es ist auch ein Lebensstil, der prägt ist von seiner Liebe. Ein Lebensstil, der ja, von Herzen liebt. Und ich finde es so schön, wenn ich die Jungschulleiter sehe, wie sie die Kinder lieben. Es ist toll, wie sie sich engagieren und einfach so coole Programme auf die Beine stellen, wo die Kinder dafür Spass haben dran, wo aber auch sie in ihrer Entwicklung gestärkt werden und wo sie eben dürfen auch Jesus kennenlernen. Es sind gerade auch Kinder in der Jungschar, die daheim nicht viel bis nichts hören von dem wunderbaren Gott, der die Welt geschaffen hat, die sie liebt. Und für mich ist es immer, wenn Kinder dann, wenn in dieser Beziehung leben zu Jesus, das wär, als wäre es, wenn ein Licht aufgeht in diesen Familien daheim, weil die Kinder bringen nämlich auch, dann sagen, retour zu ihnen heim. Beten wir für die Kinderwoche, stehen wir für sie ein, für die Leiter, für die Arbeit, aber auch für die Kinder. Dann wird jetzt der Max Kiburz ist noch etwas über den aktuellen Stand von der Stellenbesetzung, Stellenausschreibung. Sag bitte, Max.
Ja, guten Morgen. Hört man mich? Okay, guten Morgen miteinander. Es ist ein bisschen komisch, ein bisschen ungewohnt. Ich stehe ganz selten davor, aber heute ist es wieder mal so weit. Ich möchte euch, wie es Rudi schon angetönt hat, schnell ein bisschen Informationen geben. Und zwar über den, wo im Zusammenhang mit dem Neustart ist, wo an der Ostern angefangen hat mit dem Neustart von unserer Gemeinde. Der Vorstand hat ja dort damals beschlossen, dass man auch ein Pastorensuchgremium gegründet wird, dass wir da eine Gruppe zusammenstellen, die zuständig ist, um ja, alles machen, bis wir vielleicht dann eben hoffentlich mal zu einem guten neuen Pastor kommen. Zu dieser Gruppe gehören drei Leute dazu. Das ist einmal Nicole Küttel, die ist im Moment nicht hier im Saal, die ist beim Kiezkiosk engagiert. Janine Weiss, sie dürfen wir nachher wieder Predigt geniessen. Und dann wäre es noch meine Wenigkeit. Ich habe heute keinen anderen Job, darum haben sie mich bestimmt auf Hören zu gehen. Okay, ich wollte euch schnell in diesem Zusammenhang weiter informieren, was bei uns läuft. Also am Anfang sind wir einmal zusammengesessen, der Vorstand und wir drei, und haben da probiert, ein gutes Inserat zu machen. Haben wir auch überlegt, was wir in das Inserat hineinschreiben sollen. Wir haben diskutiert über das Profil des neuen Pastors. Wir wollten reinschreiben, was er muss sein, was er sollte sein, was er muss können, was für Ausbildungen und weiss nicht was. Das Profil, irgendwie haben wir dann aber so viele Sachen gehabt, dann ist plötzlich die Idee aufgekommen, dass wir ja eigentlich vielleicht mit dieser festgefahrenen Vorstellung von uns Gott in seiner Hilfe eigentlich mega einschränken. Also, dass wir vielleicht durch das, wenn wir da feste Vorstellungen haben, den richtigen Pastor gar nicht finden. Oder vielleicht meldet sich der richtige Pastor gar nicht, wenn wir das im Inserat drin haben. Das ist der Grund, wieso wir dann hier unser Inserat total umkrempelt haben und haben nicht geschrieben, was wir wetten von unserem neuen Pastor, sondern wir haben dann reingeschrieben in das Inserat, was wir sind und was wir wetten, wo wir wetten hineingehen. Und zwar eben näher zu Gott. Ihr seht auf dem Inserat, das ist zuoberst oben steht, was wir sind. Nachher, was wir bieten, und erst weiter runter kommt dann das, was wir den Pastor suchen. In der Hoffnung, dass das, was wir wettet machen, wo wir wettet sein, derjenige eben auch gut anspricht. So ist das Inserat nachher in die Zeit, also in die Zeitung gekommen nicht. Also wir haben es dann auf Online-Portal, auf verschiedenen Online-Portalen ausgeschrieben. Wir haben die Stelle mit 130% ausgeschrieben, das heisst aber nicht, dass der Pastor 130% arbeiten muss. Gut, vielleicht finden wir jemanden, der das macht, okay. Aber vielmehr möchten wir eigentlich die Pastorstelle aufteilen, zum Beispiel auf ein Pastoren-Ehepaar oder ein Pastor zusammen mit einem Teilzeitpastor, der vielleicht nur für einen Teil zuständig ist, für die Jugend oder für schon etwas. Oder irgendeine Kombination von dem Ganzen. Die 130% haben wir gedacht, das sollte eigentlich möglich sein für uns hier und sollte, hoffen wir mal so, nachher unsere Arbeit abdecken. Wir haben das an verschiedenen Orten online gestellt. Ich muss aber zugeben, auf unserer Homepage habe ich es gestern nicht gefunden, als ich es gesucht habe. Aber eigentlich habe ich gemeint, das müsse ich drauf sein. Okay, der Rudi sagt ja, also da habe ich falsch gesucht. Das sind all die Portale, die man hier sieht, wo es drauf ist, wo wir online das Inserat draufgeschaltet haben, wo die Leute, die potenziellen Pastoren bei uns da sehen. Inzwischen sind auch schon bereits Bewerbungen eingetroffen, zum Teil ganz interessante Bewerbungen. Detail kann ich natürlich im Moment noch nicht bekannt geben, weil wir sind noch ganz am Anfang von diesen Auswertungen. Sobald es aber Neuigkeiten gibt, werden wir euch ganz sicher sofort wieder informieren. Danke.
Danke, Max. Danke vielmals. Passt schon. Es ist natürlich auch da ein ganzen, ja, wir sind in einer ganz entscheidenden Zeit auch für unsere Gemeinde, werden da uns ergänzen, einen pastoralen Dienst mit den verschiedenen Aufgaben, die da hineingehören. Und da ist es einfach auch ganz wichtig, dass wir weiter im Gebet dranbleiben, nicht nachlässig werden. Und auch gute Möglichkeit sind natürlich die Gebetszeiten auch, wo wir jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag haben, am 7. hier in der Gemeinde, wo wir dafür einstehen wollen, ja, dass da die Leute zu uns finden, die uns mit in die Zukunft führen können. Dann habe ich noch zwei ganz bunte Flyer. Das eine möchte ich rausheben, 3. Juni, Freitag, Lobpreisabend, zu Abend am 8. hier bei uns in der Kapelle. Und dann bereits am Sonntag drauf, das ist ja heute in zwei Wochen, von der Predigtserie an, wo der Dieter Kemmler bei uns wird sein, mit dem Thema Leben im Sieg. Ich freue mich sehr auf die zwei Anlässe, die Serie und den Lobpreisabend. Alles Weitere findet ihr auch im Gemeindebrief, jetzt, wo auch gerade frisch ab Press verteilt worden ist, frisch ab Druckerpress für den Juni. Jetzt würden wir miteinander Kollekte zusammenlegen und dazu tragen uns Sevi und der Vlado, nur der Vlado, okay, a cappella, unplugged, nein, unplugged nicht, aber nur der Vlado trägt dieses Lied vor. Danke vielmals.
Gott hat mir gesagt, guten Morgen miteinander. Gott hat mir gesagt, ich soll das Lied heute bringen. Wenn es dir nichts sagt, dann geniesse jetzt auch die nächsten 3 Minuten. Und ich bin aber sicher, für jemanden ist es. Ich weiß aber nicht, für wer.
Ich lese aus Kolosser 2, die Verse 2 und 3 aus der Neuer Genfer Übersetzung. Paulus schreibt: Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Und wieso ist das? Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Und Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Elspeth hat mir die Woche den Vers gesemesselt und es drückt auch für mich einfach meinen Wunsch aus, für uns, für unsere Gemeinde. Der Paulus schreibt das, der Kolosser, aber ich glaube, er könnte das auch uns schreiben, hier in Lenzburg. Und wir sollen auch heute Morgen gestärkt und ermutigt werden. Wir sollen in Liebe können zusammenhalten. Und wieso sollen wir das machen? Für unser Harmoniebedürfnis oder um irgendwie einen guten Schein aufrechtzuerhalten? Nein, wir sollen gestärkt, ermutigt werden, in Liebe zusammenhalten, damit dass wir Jesus besser kennenlernen dürfen. In dieser Liebe, die uns verbindet. Da drinnen ist der Reichtum und die Weisheit von Jesus sichtbar und erfahrbar. Wir werden heute auch miteinander das Abendmahl feiern. Und in dem Sinne werden wir auch Anteil haben an dem, was Jesus mit seinem Geist und mit seiner Liebe da hat, nämlich uns zu einer Liebe zu verbinden. Und wir dürfen uns jetzt auch durch die Anbetungszeit und dann nachher auch durch den Impuls von der Janine ermutigen und stärken lassen. Auf das freue ich mich. Und ich darf jetzt auch den Vlado bitten, dass er uns hier anleitet in der Anbetungszeit.
Hallo zusammen. Ich kenne es nicht, hört ihr mich? Gut. Ich freue mich, dass ich heute ein bisschen länger erzählen darf, was auf meinem Herz brennt. Und ich möchte hier auch wirklich der Leitung Danke sagen für das Vertrauen, das er mir hier damit entgegenbringt. Ich nehme es vorweg, ich erzähle heute eigentlich das Evangelium, wenn auch mit einem anderen Schwerpunkt, als wir es uns gewöhnt sind. Hängt da bitte nicht ab und denkt, oh, da weiss ich alles schon, muss ich nicht mehr zulassen. Ich hätte vielleicht das gedacht, aber Gott hat in den letzten Monaten mit mir über das Thema geredet, differenziert, praktisch, und es hat eine Tiefe für mich bekommen, und ich gemerkt habe, es hat wirklich die Macht, Leben zu verändern. Habt ihr alle einen Zettel unterschrieben bekommen, wenn ihr reingekommen sind? Sonst holt noch schnell einen davor. Aber kritzelt es noch nicht zu fest voll. Es hat noch eine Bestimmung, das Zettel, aber wir sind noch nicht ganz so weit. Ich starte ganz beim Anfang, bei Adam und Eva. Jetzt muss ich noch schnell schauen. Ja. Genau. Wir kennen alle die Geschichte vom Paradies. Es hat viele Bäume gehabt und in der Mitte des Gartens ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gestanden und der Baum vom Leben. Adam und Eva haben von allen Früchten essen, außer vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Teufel versucht Eva mit der verbotenen Frucht und sie isst davon. Und wie es weitergeht, wissen wir ja alle. Aber wieso hat der Teufel Eva mit der verbotenen Frucht versucht? Könnte es sein, dass die Frucht die Quelle für seine Macht ist? Ich wage jetzt eine Hypothese. Ich glaube, dass nicht nur Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben und wir erleben jetzt lediglich unter den Folgen von ihrer Schuld. Ich glaube vielmehr, dass wir uns immer noch mit der falschen Frucht ernähren, Tag für Tag. Was passiert denn, wenn wir die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen? Unser Fokus ändert sich. Unser Blick schaut automatisch auf uns. Denken wir an die Erkenntnis von Adam und Eva, plötzlich, hey, wir sind nackt. Und eine weitere Folge merken wir ein bisschen verzögert. Der Mensch merkt sehr wohl, dass etwas schief gelaufen ist. Und wir fangen an, versuchen uns selber zu retten. Dreht sich nicht alles ein bisschen zu fest um uns selber? Ich beobachte, entweder setzen wir all unsere Energie darauf ein, dass wir ein bisschen aus der grossen Masse herausragen können. Wir wollen schöner, gescheiter, sportlicher, reicher sein, zumindest wie unser Umfeld. Wir wollen ein bisschen eher für uns abbekommen, so wie es der Teufel vor uns schon wollte. Oder wir drehen uns um uns selber, indem wir uns selber schützen wollen. Wir passen uns an, um nicht aufzufallen. Wir reflektieren uns, bis zum geht nicht mehr, um ja keinen Fehler zu machen. Oder wir bauen Mauern, damit wir nicht verletzt werden können. Natürlich steckt auch dahinter ein Schmerz oder einmal die Angst davor. Aber Gott möchte uns von dem frei machen. Es ist verheerend, wir können es nicht kleinreden. Was ist es, wenn wir uns um etwas die ganze Zeit drehen, es uns ganz einnimmt und uns schlussendlich wichtiger wird wie Gott? In anderen Worten ist das Götzendienst. Und das verurteilt Gott massiv. Ich beobachte, dass die Ich-Bezogenheit auch ganz religiös daherkommen kann. Biblische Wahrheiten können pervertiert werden, um das eigene Egoismus zu nähren. In der Grundhaltung passiert eine Verschiebung. Ich setze zu viel Gewicht auf einen Titel oder auf mich selber. Beispielsweise ist es mir ganz wichtig, dass ich eine ganz spezielle Gabe von Gott bekomme. Oder ich betone stark auf irdische Segnungen oder Errungenschaften. Das zeigt sich zum Beispiel an dem, dass ich mehr an die Macht vom Glauben und vom Gebet glaube, als dass ich mich mit Gott eins mache, ihn kenne und handle aus der Beziehung heraus. Wir werden kein Wunder machen durch unseren Glauben, wer wir in Christus sind, sondern durch den Glauben, wer er in uns ist. Ich bin mir ganz sicher, dass Gott uns persönlich mit Segen möchte überschütten. Ich predige hier definitiv auch keine Selbstverachtung. Bei Gott dürfen wir aufblühen und ich habe das selber in meinem Leben zum x-fachen erlebt, dass man bei ihm einfach aufgehen und frei werden kann. Selbstentfaltung ist gut, Selbstverwirklichung aber nicht. Wenn es uns mehr um uns selber, um die Gaben und um den Segen geht, dann wird es problematisch. Wir haben Gottes Verheißungen nicht bekommen, um in erster Linie zu tun oder zu haben, sondern in erster Linie, um in ihm zu sein. Verheißungen sollen wir nie unabhängig von Jesus in Anspruch nehmen. Er selber ist unser Erbe. Ich male jetzt das mal kurz auf. Also das wäre jetzt hier die verbotene Frucht. Und die bewirkt, dass ich auf mich selber schaue. Und ich verschone euch mit meiner Handschrift, darum mit Computer. Ich-Bezogenheit ist in anderen Worten eigentlich nichts anderes als Götzendienst. Dann kommen wir gleich schon zur zweiten Folge von der verbotenen Frucht. Wir versuchen uns selber zu retten. Und ich illustriere jetzt das mal als eine Pistole. Das, was jetzt kommt, ist eine entlastende Botschaft, wenn auch ziemlich herausfordernd. Wir müssen nicht gut sein, auch nicht gerecht. Einmal nicht so, wie wir es manchmal meinen. Wie heisst der Baum schon wieder? Der Baum von der Erkenntnis von gut und böse. Wir reden viel vom Bösen, von der Sünde. Aber der Baum tangiert auch das Gute. In der Regel wollen wir Menschen sehr wohl gut sein. Wenn wir uns aber auf die Erkenntnis von Gut und Böse verlassen, können wir leicht irregeführt werden. Der Teufel benutzt das Gute vom Menschen genauso wie auch das Böse in ihm. Der Rick Joyner hat etwas Interessantes darüber geschrieben. Das Gesetz gibt der Sünde ihre Macht, weil durch das Gesetz nicht nur das Böse, sondern auch das Gute offenbar wird. Es gibt uns entweder dem Verderben preis oder macht uns selbstgerecht. Und beides führt zum Tod. In anderen Worten spielt es nur bedingt eine Rolle, ob ich überwiegend gute Taten oder böse Taten mache. Weil eben beides führt ohne Erlösung ins Verderben. Es handelt sich immer noch um die gleiche Frucht. Warum? Die menschliche Gutheit steht im Streit mit dem Kreuz. Denn sie wird hier dazu missbraucht, um das Kreuz zu ersetzen. Es verleitet uns zu glauben, dass wir vom Vater angenommen werden, wenn wir mehr das Gute tun wie das Böse. Aber wenn dem so wäre, dann hätten wir das Opfer von Jesus nicht mehr nötig. Mal praktisch. Ich bin ein Mensch, ich reflektiere mich sehr viel und ich bin sehr kritisch mit mir selber. Zu fest hat sich es herausgestellt. Ich habe mich schon oft dabei ertappt, wie ich nach einem Konflikt ausgiebig die Aussagen vom anderen gegen meine abgewogen habe. Wer hat Recht gehabt, wer Unrecht? Klingt nicht tragisch, aber meine Absichten dahinter schon. In meinem Ringen, nach dieser Reflexion, geht es weniger darum, dass ich den anderen lieben und ja nicht verletzen will, sondern es geht eigentlich darum, herauszufinden, dass ich Recht hatte, dass ich unschuldig bin. Und was verspreche ich mir daraus? Ich muss mich nicht entschuldigen, ich bin nicht schlecht, ich bin nicht daneben und ich brauche keine Vergebung. Und ausgedeutscht bedeutet das, dass ich das Opfer von Jesus so wenig wie möglich in Anspruch nehmen will. Das wiederum ist eigentlich ein Versuch von Selbsterlösung. Und das ist selbstgerecht. Die Bibel sagt aber ganz klar, dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt, als über Jesus. Also ich schreibe jetzt hier, selber wollen schaffen, ist eigentlich ein Versuch von Selbsterlösung. Wir haben schon viel gehört, dass Jesus stellvertretend für uns gestorben ist. Das stimmt. Stellvertretend so verstanden, kann aber auch ein Missverständnis erzeugen. Jesus hat nicht einfach meine Schuld beglichen und ich kann neu anfangen, möglichst besser wie vorher. Jesus hat mit seinem Tod die Strafe getragen, unter anderem. Das stimmt. Die Umkehr aber nicht. Die muss jeder selber machen. Und die Umkehr in unserem Fall ist sehr radikal. Wenn wir an das zurückdenken, was ich bis jetzt gesagt habe, müssen wir unserem Egoismus sterben, unserem Drang nach Selbstverwirklichung und wir müssen uns auch der Sünde sterben und dem, wo wir für unsere eigene Gerechtigkeit halten. Wir müssen unserem ganzen Wesen sterben und wir müssen Jesus neu auferstehen. Er macht uns zu einer neuen Kreatur. Jesus nachfolgen bedeutet nicht nur bekommen, sondern auch loslassen. Und im ersten Moment kostet es uns alles. Es gibt keinen Weg am Kreuz vorbei. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das ist sehr radikal. Vor einiger Zeit bin ich spazieren und ich habe ein Gespräch mit Gott gesucht. Ich glaube, Gott redet öfters mit mir über Gegenstände. Ich laufe umeinander und plötzlich bleibt mein Blick wie noch einmal stehen und ich weiss zu dem Ausschnitt, wo Gott jetzt etwas zu mir sagen. Und ich bleibe stehen und versuche zu hören. Und das mal war ein rotes Blatt. Ich zeige euch mal symbolisch das hier. Und ich habe Gott gefragt, was willst du mir mit dem Blatt sagen? Und ich habe gehört, das Blatt bist du. Lebhaft, wunderschön und einzigartig. Ich habe von schauen und ich habe gemerkt, zu dem Blatt passt irgendwie kein Baum. Es hat keinen roten Baum gehabt in dem Sinn. Und ich habe Gott davon gefragt, wohin soll das Blatt? Und ich habe gehört, zurück an Baum. In meinem Geist habe ich dann den Baum gerade gesehen. Das war ein ganz spezieller Baum. Kunterbunt. Er hatte völlig verschiedene Blätter, farbig. Und ich habe gefragt, wer ist der Baum? Und ich habe gehört, das ist Jesus. Mir hat das alles sehr herausgefordert, weil etwas ist mir in dem Moment ganz klar gewesen. Wenn das Blatt zurück an Baum geht, dann redet jeder von dem wunderschönen Baum. Nicht aber von dem wunderschönen Blatt. Das Blatt ist wichtig, macht den Baum auch speziell. Aber das Blatt hat keine Wurzeln. Es lebt vom Baum und es geht allein um ihn. Wir machen hier eine kurze Pause, damit jeder mal kurz einen Moment nachdenken kann. Jetzt könnt ihr euch ein Zettel vornehmen. Ich bitte euch, dass ihr doch jetzt euch ein eigenes Blatt drauf malt und schreibt doch auch gerade euren Namen darunter. Und bitte überlegt euch doch dabei, ist euch ein Blatt schon am Baum? Oder wollt ihr es vielleicht noch dorthin bringen? Also, wir fahren weiter. Wenn wir zu Gott hören wollen, müssen wir konsequent anders anfangen essen. Jesus sagt in Johannes 6, 53 bis 56, ich versichere euch mit allem Nachdruck, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag von den Toten auferwecken. Denn mein Fleisch ist wirkliche Speise und mein Blut wirklicher Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt innerlich mit mir verbunden und ich mit ihm. Wisst ihr, dass genau an diesem Punkt viele Nachfolger von Jesus ihm nicht mehr nachgefolgt sind? Leset einmal den ganzen Abschnitt. An diesem Punkt passiert eine Entscheidung, eine Wende. Von wem ernähre ich mich? Ohne Nahrung sterben wir. Und Jesus sagt, dass wir ohne ihn kein ewiges Leben werden haben. Was bedeutet es also, von Jesus zu essen? Wir essen ihn, indem wir bereit sind, abhängig zu sein von ihm. Sowohl in unserer Identität, als auch in unserer Rettung. Abhängigkeit ist etwas, das in unserer Gesellschaft verrufen ist. Aber das fordert Gott von uns. Ich sage es nochmal, wir essen Jesus, indem wir bereit sind, abhängig zu sein von ihm. Ich hole jetzt das schnell auf. Wir essen nicht mehr die verbotene Frucht, sondern das Brot vom Leben. Jesus. Und ich symbolisiere jetzt das als Rettungsring. Wir sind abhängig von ihm in unserer Rettung und in unserer Identität. Und da schließt sich der Kreis. Adam und Eva haben sich entschieden, unabhängig zu sein von Gott. Wir entscheiden uns, abhängig zu sein von ihm. Bis anhin haben wir vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen. Und jetzt essen wir nur noch von einem Baum, vom Baum vom Leben, Jesus. Jesus sagt, er ist das Brot vom Leben. Wir müssen jeden Tag neu essen, um nicht zu verhungern. Wir müssen auch Jesus jeden Tag von Neuem suchen. Wir können nicht sammeln, und wir können auch nicht von der Gottesbegegnung von vorgestern leben. Wir müssen Gott jeden Tag von Neuem essen, jeden Tag neu suchen. Wir sind vorher beim Kreuz gewesen, dort bleiben wir aber nicht stehen. Ich glaube, wir stellen uns Jesus häufig am Kreuz vor. Aber dort ist er nicht mehr. Wo ist er jetzt? Er ist auferstanden und er ist jetzt auf dem Thron und steht jetzt für uns ein. Und er ist das Haupt von unserer Gemeinschaft. Mit ihm wollen wir leben, von ihm wollen wir abhängig sein und auf ihn wollen wir schauen. Ich habe geschrieben, wenn wir auf Gott schauen und ihn sehen, dann wächst auch unser Glaube. Dann kommen wir jetzt einfach noch zu der Frage vom Wie, ganz praktisch. Es gibt sicher viele Möglichkeiten. Ich habe konkret einen Weg für uns aufs Herz bekommen. Es ist nicht schwierig, aber radikal. Wir müssen Gott einfach ausgiebig preisen. Das korrigiert ganz viele Sachen automatisch, ohne dass wir es überhaupt probieren. Wenn wir da nochmal schauen, was bewirkt es, wenn wir Gott preisen? In dem, dass wir auf ihn schauen, schauen wir automatisch nicht mehr auf uns. In dem, dass wir ihn anbeten, können wir uns selber nicht mehr anbeten. Und in dem, dass wir sein Wesen und sein Werk proklamieren, werden wir frei vom Zwang, uns selber müssen zu retten. Wie preisen wir den Gott praktisch? Geläufig ist der Lobpreis. Und Musik finde ich sehr einen guten Weg. Ist aber absolut nicht der einzige. Denken zum Beispiel an Psalmen. Man könnte ja auch mal den eigenen Psalm schreiben oder den eigenen Psalm malen. Werden wir da kreativ? Wir bestehen aus Körper, Seele und Geist. Ich habe gemerkt, dass es auch gut tut, Gott mal mit meinem Körper zu ehren. Zum Beispiel in dem, dass ich für ihn tanze. Und glaubt nicht, dass ich gut tanzen kann. Da darf niemand zuschauen. Aber ich spüre, dass es Gott gefällt und darum mache ich es immer wieder. Aktuell fordert er mich gerade raus, dass ich anfangen mit Instrumenten improvisieren. Ich habe meine Flöte, die ich sicher 15 Jahre nicht mehr gespielt habe, wieder vorgenommen. Tönt im Moment noch kreuz falsch, aber ich spüre es, freut mich und darum mache ich es. Und ich habe gemerkt, es ist auch wirklich ein Unterschied, ob ich nur leise Gott preise oder auch wirklich es mal ausspreche. Ich merke, es bewirkt genau da etwas, dass ich von mir weggehe und zu ihm schaue. Und wenn wir das jeden Tag machen und ich mache gute Erfahrung, wenn man es noch vor dem Morgen macht, dann ist der ganze Alltag anders. Gottes Preisen ist eine Entscheidung und hat nichts mit unserer Gefühlslage zu tun. Und eben, in dem, dass wir das tun, ändert sich ganz vieles, in die richtige Richtung, ohne dass wir es irgendwie zwanghaft in uns hineinhämmern. Ganz zum Schluss möchte ich jetzt Gott selber noch reden. Ich hatte den Eindruck gehabt, dass er zu uns reden will, zu einem Bild von einem brüllenden Löwe. Ich weiss nicht, was es bedeutet, ich weiss auch nicht, was er dir damit sagen will, aber ich hatte den Eindruck, dass wir einen Moment in die Stille gehen und Gott das fragen. Und symbolisch habe ich jetzt mal das Bild mitgenommen. Im Ausgang findet ihr es noch im Kleinformat, wenn es jemand anspricht, als Reminder zum Mitnehmen. Und nachher übernimmt er gerade so Big Multi. Danke.
Zu mir hat auch ganz stark das Bild vom Baum geredet. Und ein bisschen ist auch ein Bild dafür, wenn wir so überlegen, diesen Monat sind ja ganz viele Leute, ganz verschiedene Leute auch zu uns reden im Gottesdienst. Und ich glaube, es zeigt auch zu der Reichtum, die Vielfalt, die Gott in unsere Gemeinde hineingelegt hat. Auch wenn wir denken, die Predigt letzte Woche mit dem Adi, ganz, ganz praktische Ehrlichkeit, Ausdauer und was ist noch, Motivation, Disziplin, wie kommen wir weiter in der Nachfolge mit Jesus und die Botschaft von der Janine für uns ganz radikal mit unserem Leben Jesus nachzufolgen. Ganz ermutigend und stärkend. Und ich möchte an mein Blatt hier hin machen. Und es besteht auch nachher die Möglichkeit, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern, dass jeder das Blatt auf reinpinnen darf, um auch zu zeigen, ja, ich will und ich bin auch verwurzelt mit in Jesus. Und ich will immer noch mehr das erleben, was das heisst in meinem Alltag. So abdocken zu sein, nicht eigene Wurzeln müssen zu setzen. Und ich bin verbunden mit Jesus. Aus dem heraus darf ich leben. Und ich darf jetzt den Vorstand und die Helfer vom Abendmahl bitten, vorne zu kommen. Wir feiern zusammen das Abendmahl. In der Nacht, wo Jesus ausgeliefert worden ist, sind die Jünger mit Jesus zusammengesessen zum Essen. Und Jesus hat das Brot genommen und hat das Dankgebet gesprochen, hat das Brot gebrochen und gesagt, nehmt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und er sagt zu uns, nehmt, das ist mein Lieb, das für euch hingegeben worden ist. Und wie wir es vorhin von der Janine auch gehört haben, wo es zum ewigen Leben dient, wo es dieser Nahrung das ewige Leben wird, unser Leben reinkommen.